Bist du bereit, 10 Tage tief in die Jivamukti-Yoga-Methode einzutauchen? Oder bist du vielleicht Yogalehrerin und brauchst neue Impulse und Inspirationen? Dann komm jetzt mit zu unserem 75-Stunden-Teacher-Training in Berlin von Ende November bis Anfang Dezember. Wir freuen uns auf dich. Alle Infos findest du auf der Webseite www.peaceyoga.de. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Episode meines Podcasts.
Und so wird die Asana-Praxis plötzlich zu einer Art bewegten Liebeserklärung, zu einer Art des Schenkens. Ich vergleiche Bhakti-Yoga nämlich damit, wie wunderbar es ist, wenn wir jemand anderem eine Freude machen können. Dieser Moment, wo wir ein Geschenk überreichen und ein Lächeln in das Gesicht der anderen Person zaubern. Und wenn wir dieses Gefühl des Schenkens jetzt übertragen auf die Asana-Praxis, dann könnten unsere 60, 90 Minuten Asana-Praxis nicht nur zu einer Liebeserklärung werden, sondern quasi zu einem Dauerschenken. Herzlich willkommen zu dieser Folge von meinem Podcast Ist das noch Yoga? Vom Suchen und Finden der Erleuchtung. Ein Podcast, in dem ich versuche, dich zu inspirieren, neue Dinge anzuschauen, zu erforschen, anzufühlen und vor allem auch auszuprobieren. Ein Podcast, der sich wahrscheinlich vor allem an Yoga-Lehrende, aber auch an Yoga-Interessierte richtet. Und dieses Thema heute liegt mir im wahrsten Sinne des Wortes besonders am Herzen. Denn es geht um Bhakti und um Bhakti-Yoga und darum, wie du Bhakti-Yoga auch in deine eigene Praxis und hoffentlich auch in deinen eigenen Unterricht noch mehr einfließen lassen kannst. Für mich spielte Bhakti-Yoga immer schon eine große Rolle, vor allem der Aspekt des Chantings, das Singen von Mantra und Kirtan. Ich war selber auf einem Musikgymnasium und habe viele, viele, viele Jahre in einem Chor gesungen, später im Orchester gespielt, spiele bis heute Klavier. Das heißt, Musik und Singen liegt mir sehr, sehr nah und es ist etwas, mit dem ich viel verbinde. Auch gleichzeitig etwas, das mir sehr leicht fällt. Und natürlich sind Dinge, die uns leicht fallen, immer präsent, die ganze Zeit. Und vielleicht gehörst du jetzt zu denen, die sagen, Singen fällt mir überhaupt nicht leicht und Musik gehört auch nicht wirklich zu meinem Leben. Keine Sorge, es gibt so viele verschiedene Arten und Weisen, wie du Bhakti in dein Leben, in deine Praxis und deinen Unterricht hineinbringen kannst, dass ich sicher bin, dass auch du eine Möglichkeit für dich finden und entdecken kannst. Was ist Bhakti überhaupt? Im Titel habe ich es so lapidar als Liebe übersetzt. Und natürlich ist auch Liebe ein Wort, was viele, viele Bedeutungsebenen hat. Wenn es um Liebe im Bhakti-Yoga geht, dann ist damit eine universelle, eine bedingungslose Liebe gemeint. Die Liebe ans Universelle, ans Göttliche, ans Kosmische. Eine Liebe, die unser ganzes Herz, unser ganzes Dasein erfüllt. Eine hingebungsvolle und demütige Liebe. Das Wort Bhakti wird meistens mit Hingabe übersetzt. Und Bhakti-Yoga-Praktiken sind alles Praktiken, bei denen wir uns in Hingabe üben. Bei denen wir versuchen, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen es uns etwas leichter fällt, uns hinzugeben. Letztendlich ist Hingabe natürlich etwas, das ganz von alleine entstehen kann, das wir gar nicht machen können, was etwas ist, was gar nicht aktiv stattfindet. So ein bisschen wie Meditation oder das häufig genutzte Bild des Einschlafens. Wir können sehr viele Dinge tun, wir können die Temperatur in einem Raum anpassen, wir können die richtige Zudecke haben, aber das Einschlafen selbst, das passiert wiederum dann immer nur ganz von alleine, ohne unser aktives Zutun. Ein sehr bekannter Text, der viel über Bhakti-Yoga spricht, oder ein heute populärer Text, ist die Bhagavad Gita. Die Bhagavad Gita ist ein kleiner Ausschnitt aus einem großen Epos, dem Mahabharata. Und die Bhagavad Gita gilt bis heute als eine der wichtigsten Hindu- und Yoga-Schriften. Hier haben wir also einen Moment, wo hinduistische und religiöse Ideen und Gedanken, Herangehensweisen mit den Herangehensweisen der Yoga-Praktizierenden zusammengekommen sind. Und bis heute werden diese Texte auch sehr unterschiedlich interpretiert, beziehungsweise die Übersetzungen werden auf unterschiedliche Arten und Weisen genutzt. In diesem Text erwähnt Krishna Bhakti-Yoga sehr, sehr häufig, neben anderen sogenannten Yoga-Wegen. Es werden häufig vier Yoga-Wege genannt. Der Yoga des Handelns, Karma-Yoga, der Yoga des Intellekts, Jnana-Yoga, der Yoga der Hingabe, Bhakti-Yoga und Raja-Yoga, der königliche Yoga, um den sich viele verschiedene Interpretationen ranken. Gerade erst heute, ehrlich gesagt, bevor ich diese Folge aufgenommen habe, habe ich über Raja-Yoga gehört bei Yogic Studies, was ich übrigens nur allen immer ans Herz legen kann, sich diese Plattform mal anzuschauen. Und dort geht es um einen Text im Raja-Yoga. Und der Raja-Yoga ist viel mehr als das Yoga-Sutra von Patanjali. Im Gegenteil, es ist eine Sammlung von Texten, der königliche Raja, der königliche Weg, der beste Weg, wie es in diesen Schriften heißt, der zum Teil sehr viel mit Hatha-Yoga zu tun hat. Aber dazu vielleicht in einer anderen Folge etwas mehr. Bhakti-Yoga ist also kein besserer oder kein schlechterer Yoga-Weg. Und die Jivamukti-Yoga-Methode macht sich ja zur Aufgabe, diese verschiedenen Yoga-Wege möglichst zusammenzubringen und Asana zu verbinden mit den Ideen des Karma-Yogas, mit den Ideen, aktiv zu werden in der Welt und auch mit den Ideen des Bhakti-Yoga, dem Yoga der Hingabe. Bekannte Methoden und Werkzeuge des Bhakti-Yogas, ich habe sie gerade schon erwähnt, ist zum Beispiel das Singen von Kirtan. Das Singen von Ruf und Antwort, meistens von kurzen Dingen, Worten, Sätzen, Phrasen wie Rama, Bolo, Rama, Bolo, 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 Ram. Rama ist hier ein mögliches Wort, eine mögliche Beschreibung und damit eine mögliche Schwingungsform des Göttlichen, des Kosmischen. Denn darum geht es im Bhakti-Yoga. Welche Form das für mich annimmt, ist natürlich ganz mir überlassen. Bolo heißt in diesem Fall Sing, Sing, Rama Bolo, Rama Bolo. Also wir fordern uns gegenseitig auf, den Namen des Göttlichen zu singen, zu wiederholen und damit die Vibrationen des Kosmischen in uns drin und um uns herum aufsteigen zu lassen. Das Wiederholen von Mantra, die Praxis von Japa, ist auch eine Bhakti-Yoga-Praxis. Vielleicht kennst du die Malas, viele benutzen die als Schmuckstück, aber eigentlich werden sie genutzt, um Mantra zu zählen. Und man geht mit jeder Wiederholung eine dieser Perlen oder Steine weiter. Und das immer wiederkehrende Wiederholen von Mantra ist ein ganz wunderbarer Weg, so eine Art Filterhülle, um seinen Geist entstehen zu lassen. Und dies ist schon etwas, was ganz wunderbar mit der Asana-Praxis verbunden werden kann. Anstatt zum Beispiel den Atem zu zählen, sei es in der Asana-Vinyasa-Praxis oder beim Pranayama, statt 1, 2, 3, 4, könntest du gedanklich wiederholen, zum Beispiel das Mantra Om Namah Shivaya. Einatmen Om Namah Shivaya, ausatmen Om Namah Shivaya. Oder einatmen Loka Samasta, ausatmen Sukhino Bhavantu. Welches Mantra auch immer für dich am besten funktioniert. Und so kannst du diesen hingebungsvollen Aspekt auf ganz einfache Art und Weise mit in deine Praxis einfließen lassen. Bhakti ist auch eine der fünf Säulen des Jivamukti-Yoga. Und wir sehen einen ganz einfachen Weg, in unseren Stunden Bhakti mit einfließen zu lassen, nämlich das Setzen einer Intention. Wenn du morgens vielleicht auf die Matte gehst oder in eine Yogastunde gehst oder wenn du unterrichtest, dann den Vorschlag zu machen, eine Intention zu setzen. Eine Intention, die etwas beinhaltet, das größer ist als wir selber. Zum Beispiel könnte man sich sagen, ich widme meine Praxis meiner Idee von etwas Kosmischem, meiner Idee von etwas Universellem. Und wenn du den Eindruck hast, das ist vielleicht zu viel für deine SchülerInnen, dann könnte es eher in die Richtung gehen, wie widme diese Praxis einer Person, die du besonders gerne hast. Einer Person, wo du eine tiefe, vertrauensvolle Liebe empfindest. Und diese Intention verknüpft mit dem Atem, vielleicht zusätzlich noch mit einem Mantra, kann sich dann wie ein roter Faden durch deine Asana-Praxis ziehen. Und so wird die Asana-Praxis plötzlich zu einer Art bewegten Liebeserklärung, zu einer Art des Schenkens. Ich vergleiche Bhakti-Yoga nämlich damit, wie wunderbar es ist, wenn wir jemand anderem eine Freude machen können. Dieser Moment, wo wir ein Geschenk überreichen und ein Lächeln in das Gesicht der anderen Person zaubern. Und wenn wir dieses Gefühl des Schenkens jetzt übertragen auf die Asana-Praxis, dann könnten unsere 60, 90 Minuten Asana-Praxis nicht nur zu einer Liebeserklärung werden, sondern quasi zu einem Dauerschenken. Wir verbleiben in diesem Gefühl des hingebungsvollen Schenkens für eine gewisse Zeit. Ein anderer Weg, das zu unterstützen, ist das Abspielen von Mantra oder Kirtan während der Klasse. Wenn du also Musik nutzt in deinen Yogastunden oder während deiner Praxis, dann könntest du Musik zum Beispiel von Krishna Das, von Jai Uttal, von Deva Premal und vielen, vielen anderen wunderbaren Bhaktas, so nennt man die Menschen, die Bhakti-Yoga üben, abspielen. Von Menschen, die Kirtan und Mantra singen. Bhakti-Yoga kann alles verändern. Bhakti-Yoga können wir auch in unser Leben bringen. Zum Beispiel jedes Mal kurz bevor du etwas isst oder etwas trinkst, nimmst du es nicht gleich für dich, sondern lässt es erstmal los und sagst, ich widme diesen Schluck Wasser oder diesen Bissen meiner Nahrung meiner Idee von etwas Kosmischem. Und falls du jetzt immer noch irritiert bist und denkst, oh, ich habe aber gar keinen Namen für dieses Kosmische, Patanjali empfiehlt zum Beispiel oder sagt, Om ist ein Name dieser kosmischen Idee. Er nennt es Ishvara. Also vielleicht benutzt du einfach das Mantra Om, das per se vielleicht kein Name ist und dich damit oder deinen Verstand nicht so irritiert. Und so könntest du einatmen Om, ausatmen Om oder vor dem Essen Om, ein Om chanten. Und vielleicht mal nicht nur vor oder nach deiner Asana-Praxis, sondern vielleicht chantest du Mantra tatsächlich auch mal während der Asana-Praxis. Entweder singst du mit einem Song, einer CD wollte ich schon sagen, die wir wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig oft haben, oder einem Lied, das du online abspielst, singst mit oder du singst selber ein Mantra, das dir besonders nahe liegt und das dich erhält, das dir ein Gefühl, ein wohliges Gefühl im Innern entstehen lässt. Also, ich glaube, dass Bhakti wahnsinnig transformierend sein kann, dass Bhakti in deiner Asana-Praxis auf ein ganz neues Level heben kann. Und falls du Bhakti-Yoga schon integriert hast, habe ich hoffentlich noch ein paar andere Ideen mit dir geteilt, die du jetzt gleich als nächstes ausprobieren kannst. Denn wie immer in der Yoga-Praxis, es ist wunderbar, darüber zu reden, es sich anzuhören, aber am allerwichtigsten ist es doch, es auszuprobieren. Der Bhakti-Yoga wird auch manchmal als der Yoga des Fühlens bezeichnet, also der Yoga des Erfahrens. Versuch also gleich etwas auszuprobieren, um ein Gefühl entstehen zu lassen, und dabei sind alle Gefühle erlaubt. Das wäre vielleicht abschließend noch ein kleiner Bonustipp, Bhakti-Yoga in deine Praxis zu bringen, dir zu erlauben, mithilfe des Atems alles genauer, tiefer, voller, intensiver zu fühlen, und niemals irgendetwas zu verdrängen, sei es ein Gefühl von Überforderung oder ein Gefühl von Freude. Erlaube dir, dass diese Gefühle da sein dürfen und dass sie mit Hilfe des fließenden Atems einfach durch dich hindurchgehen können und so in keinem Moment stecken bleiben. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und freue mich wie immer über dein Feedback, deine Kommentare entweder auf Instagram oder hier unten drunter unter dem Podcast.